Die Kinder und ich, wir haben gebetet, dass Gott uns einen Engel schickt, um uns aus unserer Not zu befreien. Aber er hat gleich zwei geschickt. So haben wir es in der Geschichte gerade gehört. Meine Frage, hat die Witwe Jensen in dieser Geschichte etwas begriffen, was in unserer Weihnachtstradition ein wenig verloren gegangen ist? Ich meine unseren Blick für die vielen Boten Gottes, die wie in diesem Fall sogar mit einem Schlitten durch den Schnee zum Nachbar geschickt werden. Haben wir den Blick verloren für Engel ohne Flügel? Den durch die Luft sausenden Weihnachtsmann mit seinen von Rentieren gezogenen Schlitten, den sehen wir Weihnachten überall. In der biblischen Weihnachtsgeschichte treten solche als Engel bezeichnete Handlanger Gottes meist da auf, wo den Menschen eine frohe Botschaft überbracht werden soll. Dem jungen Mädel Maria erschien so ein Bote, um ihr mitzuteilen, dass der unsichtbare Schöpfer dieses Universums, das muss man sich mal vorstellen, sich ihres Körpers bedienen wolle. Sie war für ihn die Auserwählte, durch die er sich einen für alle Menschen sichtbaren Zugang in unsere Lebensrealität verschaffen wollte. Den Hirten irgendwo in den Bergen Palästinas verkündete so ein Bote, dass Gott seinen Retter nun endlich auf die Erde geschickt hat. Den Josef nötigte so ein Bote im Traum, das Jesuskind vor dem herrschsüchtigen Herodes nach Ägypten in Sicherheit zu bringen, weil dieser ihm, weil er Konkurrenz witterte, nach dem Leben trachtete. Die Sternendeuter aus dem Osten hörten von so einem Boten, dass sie nicht zum Herodes gehen sollten und nicht verraten sollten, wo Jesus geboren wurde. Immer wieder ist die Rede von diesen Boten und das Wort, das Luther benutzt hat, um das Griechische zu übersetzen, lautet Engel. 265 Mal kommt das Wort Engel in der Bibel vor. Aber im Gegensatz zu den Darstellungen in der Kunst und all den anderen 265 Texten, die Luther mit Engel übersetzt, ist im Text immer nur von Boten, von Gesandten die Rede. Keineswegs von irgendwelchen beflügelten himmlischen Wesen. Die einzige Bibelstelle, wo Flügel überhaupt erwähnt werden, ist im Alten Testament dort, wo zwei künstlerisch gestaltete Figuren auf der Bundeslade sitzen und mit Flügeln schützend diese Bundeslade abdecken. Sonst ist nirgendwo von Flügeln die Rede. Bei der Auferstehung Jesu, da wird in Matthäus 16, Vers 5 sogar ganz explizit davon gesprochen, dass dort ein Jüngling saß und nicht ein Bote, ein Engel. Die Frage, warum ist es so wichtig, hier zu unterscheiden zwischen dem, was Engel in unserem Kopf wachrüttelt und was die Bibel eigentlich gemeint hat? Ich versuche das heute mal zu erklären. In der deutschen Sprache, da gibt es dieses Wort Engel, das für uns so geläufig ist, erst seit dem 8. Jahrhundert. Vorher ist es nicht nachweisbar. Das bedeutet zum Beispiel, wenn Martin Luther die Bibel vor dem 8. Jahrhundert ins Deutsche übersetzt hätte, dann käme das Wort Engel in der Bibel nirgendwo vor. Dann würde da korrekt übersetzt immer nur Bote oder Gesandter stehen. Dem Einfluss der mittelalterlichen Kunst haben wir Christen es also zu verdanken, dass im 16. Jahrhundert aus diesen normalen Boten Gottes mit Händen, Füßen und Stimme diese beflügelten Wesen aus einer fremden Welt entstanden sind. Dazu beigetragen hat sicherlich auch der aus dem 13. Jahrhundert stammende katholische Katechismus, in dem diese beflügelten Wesen als rein geistig, körperlos, unsichtbar und unsterblich definiert werden. Das steht nur im Katechismus, das steht so nirgends in der Bibel. Und dazu kommt, dass durch die Erfindung des Buchdrucks sich dieser Mythos auf der ganzen Welt verbreitet hat. Machen wir mal einen Faktencheck und schauen, was in der Bibel wirklich steht. Das im Neuen Testament verwendete Wort für diese Handlanger Gottes ist immer das griechische Wort Angelos. Daher kommt unser Wort Engel. Und auch in den ganzen anderen nordischen Sprachen ist dieser Begriff übernommen worden. Aber dieses griechische Wort Angelos, wenn man im Wörterbuch nachguckt, bedeutet übersetzt Bote oder Gesandter. Genau das Gleiche gilt auch im Alten Testament für das hebräische Wort Malach, welches auch nur Bote und Gesandter bedeutet. Daher kommt der Name des Propheten Malachi, der Gesandte. Luther hat durchgehend das immer mit Engel übersetzt. Es war aber nie die Absicht der Bibel, unser Vertrauen grundsätzlich auf irgendwelche geistigen Wesen aus einer anderen Welt auszurichten, sondern es war immer die Absicht der Bibel, uns als Botschafter, als Gesandte Gottes, mit den Gaben, die er jedem Einzelnen gegeben hat, in eine dunkle, verunsicherte Welt zu schicken und dadurch seine Angelos zu sein, seine Boten, seine Gesandten. Das ist die Botschaft der Bibel. Die Übernahme dieses griechischen Wortes im 8. Jahrhundert in die deutsche Sprache hat auf dem Hintergrund der mittelalterlichen Kunst bizarre Denkstrukturen in unseren Köpfen ins Leben gerufen. Seit dem Mittelalter gehören diese in der Kunst mit Flügeln ausgestalteten Wesen nicht nur zur Weihnachtsdeko, sondern prägen auch die kirchliche Architektur und, wie gesagt, die Vorstellung in unseren Köpfen. Und damit sind wir bei der Botschaft, die ich heute einfach mal weitergeben möchte. Die Botschaft für den zweiten Weihnachtsfeiertag. Weihnachten will uns sagen, jeder von uns kann und sollte so ein weihnachtlicher Bote der Friedensnachricht Gottes sein. Das ist Gottes Wille. Genau das hat Jesus nämlich gemeint, als er gesagt hat, geht hin in alle Welt, seid Angelus für mich. Aber um Bote zu sein, in dem Sinne, wie die Bibel das versucht uns zu vermitteln, brauchen wir keine Flügel. Da reicht auch mal ein Schlitten. Da reichen die Gaben, die Gott uns gegeben hat. Ihr Lieben, diese Gaben sind unsere Flügel, um Angelus für Gott in dieser Welt zu sein. Hat man zu dir schon mal gesagt, oh, du bist ein Engel? Kennen wir doch, ne? Hatten wir da Flügel? Haben wir da einen Lichterschein um uns gehabt? Waren wir da unsterbliche Wesen? Nein. Und trotzdem waren wir Engel. Die Flügel sind nur ein antikes Symbol dafür, dass dieser Bote, um den es geht, überall hinkommen kann, dass es für ihn keine Grenzen gibt, dass es für Gott keine Grenzen gibt, um Menschen zu erreichen. Und genau das ist der Grund, warum Gott uns so viele gute, unterschiedliche Gaben gegeben hat. Damit wir damit überall in alle Lebensbereiche hineinreichen, je nachdem, ob unsere Gabe an der Stelle passt oder nicht passt. Hast du schon mal deine Gabe als dein Flügel betrachtet? Wenn nicht, dann pack dieses Weihnachtsgeschenk Gottes in diesem Jahr einfach mal aus. Und zwar nicht nur jetzt, weil Weihnachten ist, nein, das ganze Jahr über. Denn unsere Gaben sind wie die Flügel, die Gottes Angelus tragen. Das kann auch ein Schlitten sein. Das können ganz andere Hilfsmittel sein, Dinge aus dem Alltag, die uns zu Engeln machen. Warum sonst, schreibt Paulus in 2. Korinther 5, Vers 20, so sind wir nun Botschafter an Christis Statt. Paulus hat da nicht mit diesem Botschafter, hat er nicht gemeint, wir sind nur Redner, Leute, die erzählen, die eine Nachricht weitergeben. Nein, Botschafter ist viel mehr. Botschafter sind solche, die Gebete erhörlich machen. Das heißt, da, wo wir unsere Gaben praktizieren, kann es durchaus sein, dass jemand gebetet hat, Herr, ich weiß nicht mehr weiter. Und dann kommt ein Angelus aus unserer Gemeinde mit seiner Gabe und wird im wahrsten Sinne des Wortes zu einem Engel. Oder in Hebräer 13, Vers 2, da steht, vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben. Denn auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Und ich bin mir sicher, dass Paulus nicht diese Lichtgestalten gemeint hat. Weil die lädt man ja eigentlich nicht zu Hause ein. Und wie wird man nun mit seinen Gaben zu einem Engel? In seiner Familie, in der Nachbarschaft oder auch in der Fremde. Schauen wir noch mal in diese Geschichte, die wir gehört haben. Sie verrät uns ein kleines Geheimnis. Da sagt der Vater zu seinem Sohn, ich möchte, dass du etwas weißt. Deine Mutter und ich haben das ganze Jahr über kleine Geldbeträge beiseite gelegt, um dir dieses neue Fahrrad zu kaufen, das du dir gewünscht hast. Aber leider hat es nie ganz gereicht. Dann kam gestern ein Mann vorbei, der mir schon seit Jahren etwas Geld schuldete. Endlich hatten wir genug Geld für dein Fahrrad. Und ich bin heute Morgen in die Stadt gefahren, um es dir zu kaufen. Aber, und hier liegt das kleine Geheimnis, auf dem Weg ins Geschäft sah ich den kleinen Julian Jensen vor seinem Haus die letzten Holzreste zusammenkratzen, seine Füße in diesen alten zerschlissenen Sandalen. Und ich wusste, was ich zu tun hatte. Ich hoffe, Sohn, du kannst mich verstehen. Das Zauberwort hier heißt hinschauen, hinhören, wahrnehmen. Ihr Lieben, ich möchte sogar so weit gehen, zu behaupten, dass Leitung durch den Heiligen Geist ganz in die Praxis übersetzt bedeutet, hinsehen, hinhören, wahrnehmen. Wir reden so viel über die Leitung des Heiligen Geistes in unserer Gemeinde und wir beten mit geschlossenen Augen, Herr, zeige uns deinen Weg. Ich appelliere, Augen auf, hinsehen. Und genau wie dieser Vater in der Geschichte, und ich wusste, was ich zu tun habe, als Angelus Gottes. Ich stehe an deiner Krippe hier, habt ihr gesungen. O Jesu, du mein Leben, ich komme und bringe und schenke dir, was du mir hast gegeben. Und jetzt spricht ein Engel. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seele und Mut. Nimm alles hin und lass mich Engel werden. Diesen letzten Satz habe ich hinzugefügt, der steht im Originaltext ein klein bisschen anders, aber ist so gemeint. Heute ist der letzte Weihnachtsfeiertag. Ganz am Anfang hatten wir gesungen, mit den Hirten will ich gehen, um den Heiland zu besehen. Gut und richtig und notwendig. Aber jetzt ist Weihnachten vorbei und wir haben genug gesehen. Lasst uns jetzt das tun, was in der zweiten Strophe steht. Mit den Engeln will ich singen. Gott zur Ehre soll es klingen. Das heißt, jetzt, wo ich gesehen habe mit den Hirten, möchte ich mich einreihen in die Schar der Engel, der Boten Gottes in dieser Welt und sein Licht dort hineintragen und ihm damit Ehre machen. Und zwar nicht nur morgen und übermorgen, sondern das ganze Jahr hindurch. Lasst uns unsere Flügel entfalten. Lasst uns ja mit diesen Gaben kräftig schlagen und Menschen an den dunklen Stellen erreichen, wo Gott sie sieht und wo sie in ihrer Not um Engel beten. Die Kinder und ich haben gebetet, dass er einen Engel schickt, um uns in der Not zu helfen, aber er hat gleich zwei geschickt. Was hat diese Witwe, als sie mit ihren Kindern dort in der Kälte, Essen war alle, Schuhe kaputt, Feuer geht aus, was hat sie eigentlich erwartet, als sie Gott gebeten haben, Herr, schick du bitte einen Engel? Haben sie erwartet, dass er eine beflügelte Lichtgestalt mit einem Sack voll Manna schickt? Ganz bestimmt nicht. Die Kinder hatten Hunger, die haben gefroren. Oder haben die tatsächlich damit gerechnet, dass irgendein Nachbar, den sie wahrscheinlich gar nicht im Blick hatten, von Gott rausgeschickt wird in den Schnee zum Holzhacken, Fleisch holen, Mehl, in die Stadt gehen musste, Schuhe kaufen, um das Ganze dann auf einem Schlitten vorbeizubringen? Frage, welches von diesen beiden Varianten wären aus eurer Sicht das größere Wunder? Ist uns schon mal aufgefallen, wie in der Apostelgeschichte Gottes Handeln und Reden beschrieben wird? Da ist ein Bote, der öffnet Gefängnistüren, um die Apostel freizulassen. Apostelgeschichte 5, Vers 19. Da wird Philippus von so einem Boten in die Wüste geschickt, um den Kämmerer aus Äthiopien die Schrift zu erklären und ihn dort zu taufen. Apostelgeschichte 8, 26. Da erscheint sogar so ein Bote dem Hauptmann Cornelius und sagt ihm, er soll zu dem zutiefst schockierten Petrus gehen, der gerade eine Vision hatte, mit der er nicht fertig wird. Petrus wird später im Gefängnis durch so einen Boten geweckt und aus dem Knast befreit. Wie oft kommt uns beim Lesen dieser Texte der Gedanke, dass an vielen dieser Stellen tatsächlich Menschen von Gott geschickt wurden, um Dinge zu bewirken, von denen wahrscheinlich keiner geträumt hat in dem Moment? Mir ist auch aufgefallen, dass die vier Evangelien in der Zeit, wo Jesus in seiner Verkündigung tätig war, also nach Galiläa gereist ist oder auf dem Weg nach Jerusalem, dass in dieser ganzen Phase nirgends Engel erwähnt werden. Warum eigentlich? Ich vermute deswegen, weil Jesus ja da war und Jesus das Sprachrohr Gottes war. Erst vor seinem Wirken haben wir diese Engelbotschaften. Und auch danach benötigt Gott wieder uns als seine Boten, um seine Realität mit der Realität dieser Erde zu verknüpfen. Und ich nehme das wahr, ich nehme das auch in unserer Gemeinde wahr, ihr Lieben. Ich nehme ganz viele Engel wahr, im Sinne, wie sie in der Bibel auch erwähnt werden, ohne dass wir dann davon sprechen. Ich wünschte, dass wir das noch viel mehr wahrnehmen. Ich wünschte, dass viel mehr sich wirklich als Engel senden lassen, sich als Engel verstehen und auch ihre Gaben als die Flügel betrachten, die sie in alle Ecken tragen. Das nächste Lied, was wir jetzt hören werden, fordert uns genau dazu auf. Da heißt es in dem Text, wir sollen Anstifter sein, Anstifter zur Freude, Anstifter zur Hoffnung, Anstifter zum Frieden und zur Liebe. Jeder mit der ihm von Gott geschenkten Gabe.